entstehen doch alle Kriege um des Geldes Besitz. Platon.
Lora München, das freie Radio. Zu hören auf UKW 92.4, auf DAB Plus und im Internet. Unter lora924.de.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus. Von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Die Diktatur des Monetariats. Neoliberalismus, die Geißel des 21. Jahrhunderts. Mein Name ist Ulrich Seibert, ich bin freischaffender Autor und Diplomkaufmann und habe das gleichnamige Buch herausgebracht, das quasi die Basis auch für diese Sendereihe darstellt. Während wir uns in den ersten Sendungen damit beschäftigt haben, was Neoliberalismus eigentlich ist und vor allem was nicht, wie er entstanden ist und welche wirtschaftswissenschaftliche Basis ihm zugrunde liegt, beziehungsweise eher nicht, geht es in den kommenden Sendungen um die Auswirkungen des Neoliberalismus. Wir beginnen mit dem Themenkomplex Flucht, Kriege und Konflikte, einem Thema, das so groß ist, dass wir es auf zwei Sendungen aufteilen müssen. Weitere Auswirkungen wie Umverteilung von unten nach oben und Demokratieabbau folgen dann später. Wie meistens habe ich auch heute wieder einen Studiogast eingeladen, doch wie beim letzten Mal ist mir dieser online zugeschaltet, sodass ich euch bitten muss, die nicht ganz optimale Tonqualität zu entschuldigen. Bei einem derart delikaten Thema muss ich ein paar Worte voranschicken, damit nicht der völlig falsche Eindruck entsteht, als würden wir hier unterstellen, dass Neoliberalismus als eine Extremform des Kapitalismus verantwortlich ist für Kriege oder Ausbeutung weltweit. Das wäre ein zu einfacher Gedanke, denn Kapitalismus gibt es seit der Neuzeit, Neoliberalismus gar erst seit 1973. Kriege und Konflikte dagegen hat es schon immer gegeben. Die Geschichte der Menschheit ist kaum etwas anderes als eine Abfolge von Kriegen und deren Auswirkungen. Schon immer haben Menschen Macht, je nach Auslegung, gebraucht oder missbraucht, um eigene Interessen auf Kosten anderer durchzusetzen. Schon immer wurden solche Interessen mit Gewalt durchgesetzt. Schon immer mussten militärisch oder wirtschaftlich Schwächere für den Wohlstand der Stärkeren Tribut zahlen. Das kann man gut finden oder mit etwas Empathie auch furchtbar. Tatsache ist leider, dass sich an diesem Prinzip seit der Steinzeit bis heute wenig geändert hat. Wenn auch unser moderner zivilisatorischer Anspruch solcherlei Interessensdurchsetzungsmethoden eigentlich expresses verbis ablehnt, zumal die heutige Technologie ja völlig andere Dimensionen des Tötens und Ausbeutens hervorgebracht hat, als diese je zuvor in der Geschichte existiert hätten. Danke fürs Dranbleiben. Hier ist Ulrich Seibert mit der Frage, was Kriege und Neoliberalismus miteinander zu tun haben. Nun, die Frage, die sich stellt, wenn man Kriege und ein Wirtschaftssystem wie Neoliberalismus miteinander in Verbindung bringt, ist natürlich, ob eine solche Verbindung überhaupt seriös geknüpft werden kann oder ob es nicht einfach nur so ist, dass die Menschheit Konflikte und Gewalt schon immer als probates Mittel zum Zweck eingesetzt hat, egal in welchem Wirtschaftssystem. Können wir Menschen auch anders? Oder streben wir Menschen automatisch dahin, uns besser zu stellen als unsere Nachbarn? Und müssten wir dazu auch über Leichen gehen? Seien wir uns ehrlich, war der Kapitalismus nicht deswegen in der Vergangenheit überhaupt so erfolgreich, gerade weil er die schlechtesten Eigenschaften des Menschen, Gier, Habsucht und Neid, in Produktivität umgewandelt hat? Ist es nicht eher so, dass dadurch, dass die schlechten Eigenschaften des Menschen in Produktivität umgewandelt werden, nicht womöglich Schlimmeres verhindert wurde? So schön das auch wäre, doch die Antwort lautet nein, und zwar ganz eindeutig. Zwar ist Neoliberalismus nicht dafür verantwortlich, dass Menschen nur allzu bereit sind, aus niederen Motiven über ihre Nachbarn herzufallen, doch mindestens indirekt trägt das System den Samen der Gewalt unübersehbar in sich. Und ich werde versuchen, dies mit Hilfe meines Studiogastes nachzuweisen. In der heutigen Sendung wird es um zwei Aspekte gehen, die wir uns dabei näher ansehen werden. Der erste ist der Aspekt der Rüstungsindustrie, die sich zu einem wesentlichen Wirtschaftsfaktor in der westlichen Wirtschaftsordnung entwickelt hat. Danach werden wir das Thema Wirtschaftswachstum und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, thematisieren, denn stetes Wirtschaftswachstum ist essentiell für das Überleben eines jeden kapitalistischen Systems. Doch bevor wir in diese Themen eintauchen, möchte ich euch meinen heutigen Studiogast vorstellen. Per Messenger ist uns zugeschaltet Dr. Alexander Neu, Jahrgang 1969, Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke und Obmann des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags. Hi Alex, freut mich, dass du dir für diese Sendung Zeit nehmen konntest. Vielleicht erstmal ein paar Takte zu dir selbst. Woher kommst du? Wie bist du in die Politik gekommen und wie bist du dazu gekommen, dich auf den Themenkomplex Militär zu spezialisieren?
Ja, hallo, grüß Ulrich. Mein Name ist Alexander Neu. Ich bin, wie du mich eingeführt hast, Abgeordneter für die Linke mit dem Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik, sitze im Verteidigungsausschuss, dort in der Funktion des Obmanns. Das ist gewissermaßen eine Verbindung zwischen dem Verteidigungsministerium und meiner Fraktion als Verbindungsglied, stellvertretend im Auswärtigen Ausschuss und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Wie bin ich zur Politik gekommen? Nun, mit 12, 13, 14 Jahren, irgendwann in den frühen 80ern, Mitte 80er Jahre, gab es einen Chemieunfall in der Schweiz. Ich glaube, Chiba Geigy hieß dieses Unternehmen. Und da ist dann ganz viel Giftstoffe sind in den Rhein geflossen und Rhein aufwärts haben dann BASF und Bayer Leverkusen und wie sie alle heißen, ihren Mist hinterher gekippt, weil es gerade günstig war und profitabel. Man konnte also Entsorgungskosten sparen und so der Rhein einmal ordentlich versaut, verschmutzt, vergiftet. Und das habe ich dann als Jugendlicher, der ich da war, dann politisiert. Erstmal in die ökosozialistische Richtung. Habe mich dann aber später mehr in die Frage von militärischen Fragen, von Imperialismuspolitik, Geopolitik und so weiter, also in ganz großen Batzen von Außensicherheitspolitik, internationale Politik reingearbeitet. Bin aber seit einigen Jahren wieder dabei, auch die ökologische Komponente, also Klima, Umwelt, verstärkt wieder mit in den Blickwinkel zu nehmen, weil eben die Frage von der menschlichen Überlebens eben von der Umwelt und von der Klimafrage abhängig ist. Und dabei auch den Link geschaffen, welchen Umwelteinfluss, welche Klimabeschädigungen auch durch die Existenz von Militär, auch in nicht-militärischen Konflikten, also allein wenn die Panzer dort stehen oder nur Manöver machen, was sie an Energie verbrauchen und was sie an CO2 emittieren und so weiter, gewidmet, habe dazu auch eine Broschüre rausgebracht, kurz mit einem Kollegen von mir aus dem Umweltbereich. Kann man auf meiner, kurzer Werbeblog, auf meiner Homepage Alexander Neu auch nachvollziehen, Broschüre mit dem Titel Das Militär tödlich auch für Umwelt und Klima. Und dort wird dann auf etwa 50 Seiten das nochmal genau dargestellt, inwiefern es also alleine Umwelt- und Klimabelastung durch die Existenz des Militärs, Bundeswehr, US-Militärs, aber auch das chinesische, das russische Militär etc. gibt.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen?
Bitte?
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen?
Klar.
Und zwar, wie ist denn die Rezeption dieser Denkschrift, die du da fabriziert hast? Wie ist die aufgenommen worden in der Presse?
Von der Presse gar nicht. Das läuft sozusagen innerhalb der Partei. Also das heißt, Parteimitglieder bestellen dieses kleine Papierchen, diese Broschüre bei mir, um sich auch in der Argumentation gegenüber anderen Politikern in Kommunalpolitik oder sonst wo auch behaupten zu können. Mhm. Von der breiten Öffentlichkeit ist es leider nicht rezipiert worden. Wir hatten ursprünglich vor, eine Pressekonferenz zu machen, eine präsente Pressekonferenz, aber da ist ja erneut Corona voriges Jahr wie auch dieses Jahr dazwischen gekommen, sodass wir im Dezember eine Zoom-basierte Vorstellung gemacht haben, aber da war keine Presse dabei, leider nicht.
Vermögen besitzt nur, wer es in Gebrauch nimmt. Aristoteles.
Darum werden Sie Mitglied im LoRa Förderverein. Für moderate 60 Euro im Jahr und werden Sie vermögend im aristotelischen Sinne.
Marx hat mal gesagt, wenn man den technologischen Imperativ, was man technisch machen kann, das soll man auch tun, mit dem ökonomischen Imperativ, was Profite bringt, darf man nicht verhindern, kombiniert und dann mit einer Moral des kleineren Übels verbindet,
Das führt in den Abgrund. Es bleibt nur noch hinzuzufügen, dass es nicht von Karl Marx stammt, sondern von Kardinal Reinhard Marx. Alex, wären wir bei dieser Feststellung schon am Kern des Problems, wenn wir die Rüstungsindustrie ins Auge fassen?
Nun, die Rüstungsindustrie ist in der Tat ein Thema, was in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der öffentlichen Berichterstattung manchmal ein wenig zu kurz kommt. Was ist Rüstungsindustrie? Wofür ist sie da? Welche Interessen herrschen dahinter? In meinen Augen ist die Rüstungsindustrie eben ein besonderer Wirtschaftsbereich, der nicht zu vergleichen ist mit anderen Bereichen. Und die Rüstungsindustrie ist auch immer schwierig zu sagen. Es gibt ja eine Vielzahl von Rüstungsindustrien, die sozusagen auch zivile Güter produzieren, also sozusagen dual.
Also wie Airbus zum Beispiel in Deutschland
oder in Europa. Beispiel. Die bauen Flugzeuge für den Zivilen, als auch für militärische Flugzeuge. Jedenfalls ist diese Rüstungssparte ein in Deutschland immer noch mit Blick auf den Hintergrund, welchen Einfluss er hat, welche Interessen davor herrschen, welchen Einfluss sie auf die Politik nehmen, noch zu wenig beleuchteter Bereich. Und insofern bin ich auch sehr dankbar, dass du, Ulrich, das hier thematisierst, was eine Rüstungsindustrie so bedeutet. Also wir haben ja, du hast ja auch jetzt Zahlen nochmal aufgeführt, die habe ich auch. Also alleine, dass die NATO-Staaten im Jahr 2019, die Zahlen sind sehr valide im Moment, die NATO-Staaten 2019 insgesamt 1,039 Billionen Dollar allein für das Militär ausgegeben haben. Also über 1 Billion Dollar. Mhm. Und Russland im Vergleich 64 Milliarden US-Dollar. Das heißt, die NATO hat insgesamt 16 bis 17 Mal mehr an Kosten verursacht, militärische Kosten, als Russland oder China mit 261 Milliarden, etwa ein Viertel von dem.
Man kann also sagen, dass die NATO weit mehr Rüstungsausgaben produziert hat als alle anderen Nationen der Welt zusammengenommen.
Absolut, etwa die Hälfte. Und wenn ich diese Zahl auch im Bundestag im Plenum anspreche, dann gibt es da keine Widerworte, weil sie können ja nicht die Zahlen widerlegen. Aber es gibt ja teilweise Versuche, mich dann lächerlich zu machen oder einfach nur zu lachen, um damit nach außen zu deuten, der Neue, der ist da wieder bei, der sagt schon altbekanntes. Aber ich glaube, man kann das nicht häufig genug wiederholen, wie viel mal mehr die NATO-Staaten, die ach so friedlichen NATO-Staaten am militärischen Ausgaben haben als die großen bösen Buben China und Russland, ohne jetzt China und Russland irgendwie in irgendeiner Weise Schutz zu nehmen. Aber man muss auch, glaube ich, mal mit den Zahlen arbeiten, um Relationen deutlich zu machen. Und wenn man sich anschaut, dass etwa 265 Milliarden Euro reichen würden, um der Weltgemeinschaft, um den Hunger effektiv zu bekämpfen, dann zeigt das, dass das sozusagen machbar wäre und auch zu einem wesentlich günstigeren Bereich als die Beschaffung und die Unterhaltung von Waffensystemen.
Ja, nicht nur der Hunger, sondern auch die Versorgung von Medikamenten. Das ist ja alles in diesen 265 Millionen drin, also für Epidemien und so weiter Abhilfe zu schaffen. Also einfach nur die schlimmsten Folgen der Armut zu lindern, das würde, und zwar über den Hunger hinaus, würde nur die 265 Milliarden kosten. Also von daher, wir haben hier überhaupt keine Verhältnismäßigkeit zwischen dem, was wir fürs Militär ausgeben und dem, was eigentlich nötig wäre, um die schlimmsten Probleme in der Welt zu lindern. Warum liegen die Prioritäten so?
Nun, Militär ist einfach immer teurer als zivile Maßnahmen. Der logische Schluss wäre, dass man sagt, wir können auf das Militär weitgehend verzichten oder zumindest ein Minimum von militärischen Fähigkeiten behalten. Aber es findet ja genau nicht statt, sondern man baut ja aus, insbesondere die NATO-Staaten unter Führung der USA versuchen, die militärische Globaldominanz aufrechtzuerhalten und wieder auszubauen, nachdem China und Russland auf der Weltbühne erschienen sind, im Rahmen dieses Großmächte-Konkurrenzdenkens, ausgerufen von den USA, gefolgt von den europäischen NATO-Staaten. Und wir befinden uns also quasi in einem Rüstungswettlauf, ausgerufen von der NATO. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und ich verstehe auch nicht, warum es in der Bevölkerung keinen Aufschrei dagegen gibt. Also wir Linke tun ja schon eine ganze Menge, um Aufklärung zu leisten. Nur viel mehr können wir auch nicht machen. Wir sind eine Partei von 9,2% im Deutschen Bundestag. Wenn man sich Umfrageergebnisse anhört, sprechen sich 80% der Befragten gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr, sprechen sich über 80% gegen Rüstungsexporte aus. Wenn es dann aber zur Wahlurne geht, dann wählen sie trotzdem genau diese Parteien wieder, die die Bundeswehr in Kriege schickt und die die deutsche Rüstung exportiert. Also das ist mir nicht wirklich schlüssig, warum es da einen Denkwiderspruch in großen Teilen der Bevölkerung gibt. Auch jetzt, gestern wurde wieder deutlich, dass erneut der Militärhaushalt der Bundeswehr um 3 Milliarden erhöht werden soll. Mitten in der Pandemie. Also das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Die Bundesregierung ist nicht willens, Gelder für Luftfiltermaschinen für Schulen auszugeben, was also für 1 Milliarde wäre, 1 Milliarde Euro, möchte aber gerne für 3 weitere Milliarden im kommenden Haushaltsjahr Gelder verschwenden, Steuergelder. Aber es gibt keinen Widerstand in der Bevölkerung, nichts. Man nimmt es einfach hin. Und das bringt mich auch zur Verzweiflung. Man merkt es, glaube ich, auch meiner Stimme, dass ich da völlig verzweifelt bin. Teilnahmslosigkeit, die Bevölkerung sich auf die Schlachtbank führen lässt. Und ich glaube auch, das muss ich ganz brutal sagen, mit dieser Teilnahmslosigkeit würde man auch einen Krieg irgendwie mitmachen. Wir sind ja schon in Kriegen drin, also Afghanistan oder Mali. Aber ein Krieg, den man auf deutschem oder europäischem Boden auch noch akzeptieren würde, bis dann die Bomben selber auf Berlin oder München oder sonst wo fallen, dann würde es vielleicht den einen oder anderen geben, der plötzlich das nicht mehr gut finden würde.
Also ich werfe jetzt da mal eine ganz steile These in den Raum. Und zwar, also die Zahlen, die du vorhin erwähnt hast, zu dem Rüstungsvolumen, sind ja bei weitem nichts anderes, noch was anderes, wenn es dann um die Volkswirtschaft selber geht, weil diese ganzen Rüstungsfirmen, die produzieren, die umsetzen, die haben ja auch wieder Produktionsvorstufen. Das heißt, die fordern von anderen Wirtschaftsbereichen Metalle ab, wie Stahl zum Beispiel oder Titan. Es werden Rohstoffe, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe gebraucht. Da hängt ja noch wesentlich mehr dran. Telekommunikation, Nahverkehr und so weiter. Wenn also so ein riesiger Rüstungskomplex, wo wir jetzt nur diese Rüstungsausgaben quasi kennen, noch auf die anderen Wirtschaftszweige ausdehnt, dann haben wir da einen riesigen Komplex, der jetzt nur von der Rüstung abhängig ist. Friedenszeiten sind ja eigentlich Gift für die Rüstungsindustrie, weil außer ein bisschen Reparaturen fällt ja nichts an. In dem Moment, wo wir Frieden haben, bricht dieser ganze riesige Wirtschaftszweig zusammen. Könnte das nicht die Motivation sein, dass wir da der für diese Zustände, die wir haben, verantwortlich ist?
Nun, Unternehmen im Kapitalismus haben immer ein Interesse, Profite einzufahren. Das ist das Wesen des Kapitalismus. Und Rüstungsunternehmen haben genau das gleiche Interesse. Deshalb müssen sie irgendwie ihre Produkte bewerben und absetzen. Da die Bundeswehr nicht allein die Produkte der deutschen Rüstungsunternehmen alle abkaufen kann, aufgrund begrenzter Steuergelder, auch wenn sich die Bundeswehr zunehmend bemüht, das zu tun und auch mit einem gewissen Eifer dabei ist und die Regierung ja auch möglichst den Wünschen der Bundeswehr nachkommt, ist es so, dass die Unternehmen, Rüstungsunternehmen in Deutschland, denen ja teilweise eine Schlüsseltechnologiestellung eingeräumt wird, dass sie exportieren, in Anführungsstriche exportieren müssen, damit sie wettbewerbsfähig bleiben, damit sie sozusagen ihr Unternehmen überleben kann. Und vor diesem Hintergrund sind eben gerade die Rüstungsexporte auch nochmal zu kritisieren. Ich hatte das mal in einer Diskussion mit einem Offizier vor einigen Monaten gehabt und ich habe ihn gefragt, Deutschland gibt mittlerweile mindestens so viel aus für das Militär wie Frankreich oder mehr, was eine Atommacht darstellt. Mhm. Und da sagt er, naja, die französischen Rüstungsunternehmen seien ja im Wesentlichen verstaatlicht oder im staatlichen Eigentum. In Deutschland sind sie ja privat, also Krauss-Maffei oder Airbus oder wie sie alle heißen, Rheinmetall. Und das heißt, ein Staatsunternehmen ist gar nicht so sehr auf die Rüstungsexporte angewiesen, weil dieses Staatsunternehmen eben mit Steuergeldern direkt finanziert wird. Mhm. Wenn aber ein Unternehmen wie die deutschen Rüstungsunternehmen rein Privatunternehmen sind, dann haben sie einen größeren Druck, exportieren zu müssen. Und dem kommt die Bundesregierung ja auch in aller Regelmäßigkeit sehr gerne nach. Menschenrechte hin, Menschenrechte her. Das wird dann immer schön geredet, aber es wird exportiert, was die Sachen herhalten.
Also eine verdeckte Wirtschaftsförderung, wenn man so will.
Das findet immer und überall statt, verdeckte Wirtschaftsförderung. Also freie Marktwirtschaft, wenn das auch gerne vor sich hingetragen wird. Es findet immer eine Subventionierung der Wirtschaft statt.
Zu dem Atomwaffenverbotsvertrag, der ja gerade im Bundestag behandelt worden ist, zu dem die deutsche Bundesregierung sich nicht entschließen konnte, beizutreten. Siehst du da einen Zusammenhang mit Rüstungsindustrie und deren Einfluss?
Das glaube ich in diesem Falle jetzt nicht unbedingt, zumindest nicht direkt, weil bislang ist die deutsche Rüstungsindustrie meines Wissens nach zumindest nicht an der Entwicklung von Nuklearwaffen beteiligt. Ich mag mich da täuschen, wer weiß, was da im Hintergrund läuft.
Ja, die Bundesrepublik, ist ja nicht alleine. Die Bundesrepublik hat sich ja angeschlossen dem Urteil der NATO. Die NATO ist ja quasi nicht beigetreten, wenn ich das richtig informiert bin, oder irre ich mich da?
Also die NATO kann auch nicht beitreten. Die NATO-Staaten. Es können nur Völkerrechtssubjekte, das heißt in dem Fall Staaten und das heißt hier in diesem Fall NATO-Staaten beitreten. Das wurde nicht gemacht wegen der sogenannten nuklearen Teilhabe. Also der technisch-nuklearen Teilhabe oder der politischen nuklearen Teilhabe. In dem Moment, wo man diesem Vertrag beitritt, kann man auch keine Nuklearwaffen mehr auf zum Beispiel deutschem Gebiet stationieren oder stationieren lassen. Und selbst die politische, also die rein politische nukleare Teilhabe wäre da nicht möglich. Aber inwiefern das jetzt mit der Rüstungsindustrie in Verbindung zu bringen ist, kann ich nicht beurteilen.
Kriege sind also, wenn die Rüstungsindustrie ein dermaßen systemrelevanter Wirtschaftszweig ist, systemimmanent und ein großer Teil der Bevölkerung profitiert über ihre Arbeitsplätze beispielsweise, davon entweder unmittelbar oder mittelbar. Kannst du dich dem anschließen?
Ja und nein. Ich habe noch mal versucht zu recherchieren. Also die Zahlen sind ein wenig veraltet, aber dennoch dürften sie im Wesentlichen doch gelten. Es arbeiten unmittelbar in der Rüstungsindustrie, also wirklich unmittelbar, etwa 100.000 Menschen in Deutschland in der Rüstungsindustrie. Und wenn man die Zulieferfirmen, Einzelkomponenten und so weiter, die herstellen, rechnet, sind es etwa 300.000 plus minus. Das ist bei etwa 40, 45 Millionen Menschen, die in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, recht wenig. Das muss man auch mal so sagen. Aber es sind Leute, die werden sehr gut bezahlt. Es sind ja vorwiegend Ingenieure und so weiter und so fort, also Fachkräfte mit und ohne Studium. Es ist also schon eine Branche, die eben keine Butterbrote herstellt oder Kleidung, T-Shirt und sonst was, sondern hochqualitative Produkte sind das, ja, Waffensysteme. Häufig sind sie auch in der Technologie, wird Technologie eben an ihnen erstmal überprobt und entwickelt, bevor es in die zivile Nutzung geht. Also wir haben es hier mit einem Zweig zu tun, der zwar quantitativ gar nicht so sehr ins Gewicht fällt, aber von der technologischen Aspekt und von der Qualifikation der Mitarbeiter doch ein sehr elitärer Bereich darstellt. Und wenn man sich die Frage stellt, Kapitalismus und Krieg, ja, es gab natürlich immer schon Krieg, seit Menschengedenken, auch bevor es Kapitalismus gab. Und es gab ja auch schon Kriege zwischen sozialistischen Staaten. Ich denke da an die Sowjetunion und China, so ein Territorialkonflikt in den 60er Jahren. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass Kriege im Wesentlichen ökonomisch verursacht sind, also durch ökonomische Interessen, sei es Absatzmärkte sichern, sei es Rohstoffbereiche sichern, sei es Kapitalexport absichern, also die drei klassischen von Lenin auch aufgeführten Gründe für den Imperialismus und damit auch für den Einsatz militärischer Machtmittel, um das Monopolkapital zu befriedigen, das Monopolkapital seine Ziele umsetzen zu können.
Ja, aber wir sind ja hier in Deutschland nicht auf einer Insel der Glückseligen. Wenn man sich jetzt beispielsweise die amerikanischen Rüstungsindustrie anschaut, da sprechen wir ja um Umsatzgrößen, die um ein Vielfaches, also etwa um das Zehnfache größer sind als beispielsweise die komplette weltweite Musikindustrie. Also da haben wir schon ganz andere Größenordnungen in den USA. Und auch in den USA aber ist insbesondere der Lobby dieser Rüstungsfirmen, also da geht es ja um Abermillionen, die Parteispenden an die Demokraten oder die Republikaner noch gar nicht gerechnet, die da alleine in die Lobbyarbeit reingehen. Also würdest du sagen, das ist unbeachtlich?
Also es gibt ja den Begriff des militärisch-industriellen Komplexes. Ich glaube, der ist auch von irgendeinem US-Präsidenten in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mal erwähnt worden. Die Griffnahme des Politischen durch den militärisch-industriellen Komplex. Der industrielle Komplex, der militärisch-industrielle Komplex in den USA ist in der Tat nicht zu vergleichen mit dem deutschen. Das muss man einfach mal deutlich machen. Das ist viel, viel größer, noch viel mehr Einfluss auf die Politik. Und die USA sind ja letztendlich auch, um mal das Beispiel zu nehmen, ein Oligarchensystem. Also wer dort nicht in Geld schwimmt, hat auch keine Chance, irgendwie ein Präsident zu werden. Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Und so sieht das dann eben auch aus mit den Mitgliedern des Kongresses, des Senates, Repräsentantenhaus, also die beiden Kammern des Kongresses. Da muss man schon Geld haben. Und da wird man reingespült in diese Funktionen. Und die werden zum großen Teil eben auch finanziert von der Rüstungsindustrie, insgesamt vom Kapital, aber auch nochmal speziell von der Rüstungsindustrie. Das sind ganz andere Dimensionen als in Europa.
Ja, aber die sind natürlich systemrelevant, weil auch der Neoliberalismus ist ja keine rein deutsche, sondern auch eine internationale Erscheinung.
Ja, selbstverständlich sind sie systemrelevant in den USA. Die Frage stellt sich halt nur, was ist das für ein System, was darauf angewiesen ist, Mordmittel zu produzieren. Und zwar nicht, weil man sich verteidigen muss unmittelbar, sondern weil man damit ein Geschäft macht, ein Profit, der so derart ist und so wichtig ist, in Anführungsstriche, dass, wenn er wegfiele, ein System ins Wanken geriete.
Ja, das Problem ist in den USA ja nicht so ganz zu unterschätzen, weil ja auch dort das schlimmste Wort, das Politiker fürchten, Arbeitsplatzverlust lautet. Das ist ja dort wie hier nicht so unterschiedlich, oder?
Ich glaube, der Arbeitsplatzverlust, dieser Begriff, ist in den USA auch nicht besonders gemocht. Allerdings haben die US-Amerikaner ja auch ein anderes Selbstverständnis von Wirtschaft und von Eigenverantwortung, also dieses Pursuit of Happiness, das individuelle Glücksstreben, bei dem die Arbeitslosigkeit, wenn man dann arbeitslos wird, häufig dann mit dem eigenen Versagen, mit dem eigenen individuellen Versagen dann auch in Verbindung gebracht wird. Man habe nicht genug gearbeitet, man habe seinem Chef nicht genügend gedient und so weiter und so fort. Arbeitslosigkeit in Europa wird, glaube ich, noch anders wahrgenommen und dramatischer wahrgenommen. Jedenfalls ist es natürlich so, dass kein Politiker, der was auf sich hält, unbedingt gerne Arbeitslosigkeit sieht, weil das schon natürlich auch Auswirkungen auf die Zustimmung seiner Arbeit hat. Ist so ganz klar.
Man kann einen Krieg genauso wenig gewinnen wie ein Erdbeben. Janet Rankin.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Zum zweiten Thema, das wir heute im Zusammenhang mit Neoliberalismus und Kriegen untersuchen, muss ich ein wenig weiter ausholen und erst einmal das Thema Wachstum beleuchten. Sicher hat jeder von Ihnen schon gehört, dass Wachstum den Treibstoff des Kapitalismus darstellt. Nun ist unbegrenztes Wachstum aber schlichtweg nirgendwo möglich und dieses Ziel gerät allein schon deshalb immer mehr in die Kritik, selbst von teilweise unerwarteter Seite. So hat zum Beispiel sogar unser bayerischer Ministerpräsident Söder in seiner zweiten Regierungserklärung zu Covid-19 Zweifel geäußert, ob die Menschheit langfristig an einem System des unendlichen Wachstums festhalten könne. Doch bevor wir in die Diskussion einsteigen, ob das so stimmt und was das Ganze mit Kriegen zu tun hat, möchte ich erst einmal erklären, was Wachstum eigentlich ist und warum es in unserem Wirtschaftssystem dermaßen essentiell ist. Lassen Sie mich mit der klassischen Analogie beginnen, mit der Pflanzenwelt. Positives Wachstum bedeutet, am Ende einer Beobachtungsperiode ist die Pflanze etwas größer geworden, als es am Anfang war. Übertragen wir das auf ein Unternehmen, was allerdings schon etwas komplexer ist, weil es da verschiedene Parameter gibt, mit deren Hilfe wir Wachstum definieren könnten. Die Entwicklung des Umsatzes, die Anzahl der dort Beschäftigten, die Größe der dort bewirtschafteten Gewerbefläche oder die Gewinne. Und da sind wir auch schon bei der relevanten Größe. Denn Gewinne oder Verluste geben darüber Auskunft, wie sich das Eigenkapital unseres Unternehmens verändert hat. Wenn wir Gewinn gemacht haben, wird das Eigenkapital mehr, es wächst also. Bei Verlusten schrumpft es. Die Entwicklung des Eigenkapitals, also des Kapitals, das den Unternehmern gehört, ist also der Gradmesser für unternehmerischen Erfolg. Gesamtwirtschaftliches Wachstum ist übrigens die Konsolidierung aller individuellen Wachstumszahlen einer Volkswirtschaft und wird über das sogenannte volkswirtschaftliche Gesamtrechnungssystem ermittelt. Die zentrale Frage lautet nun, warum sind Gewinne eigentlich notwendig? Wäre es denn nicht theoretisch möglich, dass alle Firmen sich darauf beschränken, 0 auf 0 aus einem Wirtschaftsjahr herauszukommen, sodass zwar alle Kosten gedeckt, aber Gewinne nicht realisiert werden? Nein, das wäre nicht möglich. Ein Unternehmen, das mittel- und langfristig keine Gewinne realisiert, ist im Kapitalismus zum Untergang verdammt. Und das wiederum hängt mit dem Wert des Geldes zusammen. Egal in welchem Wirtschaftssystem wir uns befinden, Kapitalismus oder Sozialismus, Geld ist immer das Tauschmittel der Wahl. Vielleicht in der letzten Phase des Kommunismus, so wie wir das beispielsweise in der Welt von Star Trek kennen, Raumschiff Enterprise, wo Geld überflüssig geworden ist, weil jeder auch ohne das bekommt, was er braucht, könnte auf ein Geldsystem verzichtet werden, ansonsten nicht. Wir müssten wieder, wie in der Steinzeit, Tauschgeschäfte abschließen, was dann doch etwas unpraktisch wäre. Geld ist für jede Zivilisation also momentan unverzichtbar. Ein Geldsystem funktioniert aber nur, wenn das Geld einen Wert hat. sonst würde niemand es akzeptieren. Und wir kennen alle die Geschichten, die davon handeln, was passiert, wenn Geld seinen Wert verliert. Beispielsweise in sogenannten Entwicklungsländern, in denen die Währung laufend abgewertet wird. Oder auch bei uns, beispielsweise ganz extrem im Jahr 1923, als ein Brotlaib mehrere Millionen Mark kostete. Die Rede ist von einer galoppierenden Inflation, die alle arm macht, außer denen, die Sach- und Immobilienvermögen haben. Wenn wir solche Zustände nicht wollen, müssen wir akzeptieren, dass Geld einen Wert hat und damit den Zins. Denn der Zins ist die Leihgebühr für Geld. Eine solche würde nur nicht erhoben werden müssen, wenn Geld keinen Wert hätte. Jeder würde es sich holen, damit wäre es allgemein verfügbar und somit im Überfluss vorhanden und somit wertlos. Ich weiß, der Zeitpunkt, um das plausibel zu erklären, ist angesichts der aktuellen Zinspolitik der EZB extrem schlecht gewählt. Doch das ist ein anderes Thema, auf das wir auch in einer anderen Sendung zurückkommen. Kommen wir nun zurück zum Wachstum. Die allermeisten Unternehmen brauchen zusätzliches Kapital, um ihre Geschäfte zum Laufen zu bringen bzw. am Laufen zu halten. Dieses zusätzliche Kapital heißt Fremdkapital und die Unternehmen holen es sich in der Regel von den Banken. Im Gegensatz zum Eigenkapital muss dieses allerdings innerhalb einer bestimmten Frist zurückgezahlt werden, plus Zinsen. Die Zinsen werden bei der Berechnung des Gewinns auch gewinnmindernd berücksichtigt, nicht aber die Tilgung, also die Rückzahlung des fremden Geldes selbst. Das Geld für diese Tilgung kann nur aus zwei möglichen Quellen kommen. Entweder wir desinvestieren, wir verkaufen also Anlagegegenstände, damit sinken aber gleichzeitig unsere Kapazitäten. Oder wir tilgen aus den gewinnmindernden Abschreibungen und den Gewinnen. Wenn wir aber mittel- und langfristig keine Gewinne mehr einfahren, dann wird uns niemand das benötigte Kapital geben. Banken geben uns kein Fremdkapital mehr, denn sie müssen davon ausgehen, dass dieses unter Umständen nicht mehr zurückbezahlt werden kann. Noch relevanter, Anteilseigner werden ihr Geld nicht mehr in eine Firma stecken, wenn sie nicht eine Verzinsung für ihr eingesetztes Kapital bekommen, wenn sie also keine Eigenkapitalrendite mehr erhalten. Und eine Firma, die kein Kapital mehr aufbringen kann, kann nicht mehr investieren, sich nicht mehr an Veränderungen anpassen und ist somit am Ende.
Hier sind wieder Ulrich Seibert und Dr. Alexander Neu, Obmann im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags, mit der Frage, inwieweit Neoliberalismus Kriege begünstigt oder gar auslöst. Wir haben soeben die Frage der Notwendigkeit von Wirtschaftswachstum behandelt und als Ergebnis festgehalten, dass dem Kapitalismus ohne andauerndes Wachstum der Sprit ausgeht. Dass unendliches Wachstum aber unmöglich ist, wissen die Lenker in Wirtschaft und Politik schon selbst. Schließlich haben viele von denen auch Wirtschaft studiert. Was, Alex, würdest du machen, um Wachstum zu generieren? Eine beinahe unmögliche Aufgabe angesichts weitgehend gesättigter traditioneller Märkte.
Ich bin ja kein Wirtschaftswissenschaftler, sondern nur Politikwissenschaftler. Das heißt, ich kann auch nicht ganz konkret sagen, was getan werden müsste. Ich glaube, da gibt es doch Leute mit höherer Expertise, die das, größere Expertise, die das sagen könnten. Jedenfalls, worauf ja natürlich in diesem Kontext hinzuweisen ist, ist schon, dass Volkswirtschaften, große Volkswirtschaften durchaus ein Interesse haben und auch die militärische Macht, ihre Volkswirtschaft am Laufen zu halten, indem sie an Kriegen jenseits ihres Territoriums partizipieren, um es mal so auszudrücken, partizipieren und danach an Aufbauprojekten, sich Aufbauprojekte sichern wollen. Nimmt man den Marshallplan, dann hat er natürlich mehrere Funktionen. Er hatte auch die Funktion, Westdeutschland wieder aufzubauen. Und das natürlich mit US-Unternehmen auch, dass die USA auch kräftig dran verdienen. Aber, und das muss man auch sagen, es hatte weitere Funktionen. Westdeutschland war das Bollwerk gegen den Kommunismus der Sowjetunion und der DDR und des gesamten Ostblocks. Und deshalb wollte man insbesondere auch nochmal die Westdeutschen mit dem Marshallplan in ein Wirtschaftswunder führen, was ja auch funktioniert hat, hervorragend funktioniert hat. Mhm. Und es hat mehrere Funktionen. Und natürlich die USA. Dieser Marshallplan war ja nicht nur eine reine finanzielle Geschichte, sondern damit einherging ja auch eine kulturelle Hegemonie. der USA über Westdeutschland über. Also die Musik, Rock'n'Roll als Beispiel, die Filme, Hollywood und so weiter. Die westliche, die US-Lebensweise, American Way of Life, die nach Europa, nach Deutschland, nach Westdeutschland ja auch exportiert wurde und zumindest auch erhebliche Spuren hinterlassen hat. Und dazu passte natürlich auch der finanzielle Aufbauplan. Mhm. Und das hatte alles eine größere Dimension, als einfach nur sich an dem Wiederaufbau Deutschlands zu beteiligen, um finanzielle Interessen generieren zu können.
Ja, definitiv.
Nochmal anders gibt sich das mit Blick auf den Irakkrieg, insbesondere den zweiten Irakkrieg 2003, der ganz eindeutig völkerrechtswidrig war. Das war ein brutaler imperialistischer Angriffskrieg einer Großmacht und auf einen kleinen Staat, ohne jetzt Saddam Hussein in irgendeiner Weise verteidigen zu müssen. Darum geht es auch nicht, sondern es war einfach ganz banal ein verbrecherischer Krieg, ein Räuberkrieg. Und der damalige US-Statthalter in Bagdad sagt ja dann auch nochmal ganz deutlich, und das ist das große Verdienst der USA, die sagen immer ganz deutlich, was sie wollen, im Gegensatz zu den Deutschen oder den Europäern, die immer sehr verschämt hinter moralischen Wänden dann sagen, was sie wollen. Sagen die USA ganz deutlich, was sie denken. Da sagte Paul Bremer, Irak ist jetzt offen für Geschäfte, nachdem er dort sozusagen als Statthalter angefangen hat und eine gewisse Erstbefriedung stattgefunden hat im Irak nach dem US-Einmarsch. Also Irak ist jetzt offen für Geschäfte und vor allem US-amerikanische, aber auch von den verbündeten Unternehmen können jetzt im Irak Geschäfte machen. Und das zeigt natürlich, wohin auch immer so eine Intervention führt, jenseits von diesen obligatorischen Gesülze von Moral und Demokratie und Menschenrechte, was ja gerade auch bei den Grünen immer ganz hoch angesetzt wird, die Menschenrechte und die, was weiß ich, was es da alles gibt, Demokratie, die wir dort einführen möchten. Manche Grüne kapieren das, machen es trotzdem mit. Das sind dann sozusagen die abgewichsten Grünen. Und dann gibt es viel Grüne, die, sagen wir mal, nicht in der Spitzenfunktion sind, die sind einfach naiv und machen diesen, ja, ich sage mal, ethischen Imperialismus. Mhm. Betreiben sie mit, ohne zu wissen, was sie da tatsächlich mit einfordern. Und jedenfalls, der Irakkrieg hat das ganz besonders gezeigt. Aber auch Libyen zeigt das natürlich.
Auf das Beispiel kommen wir ja nochmal ganz explizit. Ich bin nicht ganz einverstanden mit dem, was du gesagt hast, und zwar mit dem Satz, wo du gesagt hast, die USA sagen ja immer ganz offen, was sie wollen. Die Kriegsgründe für Irak waren jetzt nicht so ganz offen, sondern da hieß es ja ganz offiziell, Irak soll abgestraft werden für seine Beteiligung am 9-11, also an den Anschlägen 2001. Und sie haben ja Massenvernichtungswaffen. Hat sich ja alles als gelogen herausgestellt.
Das ist richtig. Wenn ich sage, die USA sagen ganz offen, dann geht es darum, dass sie ihre wirtschaftlichen Interessen, ihre Profitinteressen ganz offen formulieren. Das andere, das ist auch so typisch US-mäßig, dass sie ihre Kriege sozusagen versuchen zu begründen mit der eigenen Unschuld. Das heißt, die andere Seite hat wieder was Böses begangen. Saddam Hussein hat Chemiewaffen im Reagenzglas, die beim UN-Sicherheitsrat vorgeführt wurden. Die Vietnamesen haben angeblich ein US-Schiff angegriffen. Mhm. Die Serben haben angeblich 46 Albaner, Ratschak-Massaker spiele ich jetzt drauf an, das sogenannte Albaner einfach hingerichtet. Das heißt, es gibt immer ein Vorwand für den Krieg.
Ja, richtig.
Hitler hat 1939 dann gesagt, ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen, Sender Gleiwitz. Der angebliche Überfall polnischer Kräfte auf den Sender Gleiwitz. Es gibt immer Vorwände, um die Bevölkerung mitzunehmen, warum man das tun muss. Aber danach wird dann durchaus sehr häufig in den USA wesentlich, wesentlich klarer und selbstbewusster formuliert, was die wahren Absichten sind und was die wahren Interessen auch dahinter sind.
Ja, die Sendezeit geht langsam, aber sicher zu Ende. Deswegen möchte ich ein kurzes Fazit ziehen. Mit Kriegsführung in der Fremde lässt sich die heimische Wirtschaft aktiv stärken, indem man künstliches Wachstum induziert. Weiter geht's im zweiten Teil in 4 Wochen. Ich hoffe, Sie finden Zeit und Muße, Radio LoRa dann wieder einzuschalten. Dr. Alexander Neu und ich, wir verabschieden uns einstweilen mit einem Song von Reinhard May. Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
Leider musste die Musik der ursprünglichen Sendung für den Podcast aus urheberrechtlichen Gründen entfernt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.